SRF 1.
Uhr, Radio SRF, willkommen zum Rendezvous. Die Themen: belagert, bedroht, ausgehungert. In Syrien ist eine Viertelmillion Menschen unter Dauerbeschuss. Geschlagen, vergewaltigt, erniedrigt. In der EU erleben 62 Millionen Frauen Gewalt, zeigt die größte Umfrage ihrer Art.
Das ist ein Massenphänomen und ich bin erschrocken,
sagt die Expertin. Kompromiss beim Streit um die Krankenkassenprämien. Der Nationalrat einigt sich, wer mehr und wer weniger Prämien bezahlen muss. Und mittelfristig werden die Mieten und Immobilienpreise in der Schweiz sinken, nach dem Jahr zur Begrenzung der Einwanderung, schätzt die CS. Dazu das Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Es ist ein düsteres Bild von der Lage in Syrien, das der Menschenrechtsrat der UNO heute zeichnet. Beide Seiten, das Regime des Präsidenten Bashar al-Assad als auch Rebellengruppen, würden ungehindert Kriegsverbrechen begehen. Hans-Jürgen Maurus von der ARD mit Einzelheiten.
Der neueste Bericht der Internationalen Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrats dokumentiert einmal mehr Elend, Leid, politische Verfolgung, Mord, Folter und Massaker im syrischen Bürgerkrieg. Die Untersuchung wurde zwischen vergangenen Juli bis Januar 2014 durchgeführt. 563 Personen interviewt. Herausgekommen ist erneut ein Dokument des Schreckens. Mehr als 250.000 Menschen liegen unter Dauerbeschuss durch Artillerie oder Luftangriffe. Ihnen werden Lebensmittel und Medikamente verweigert und sie müssen zwischen Kapitulation und Hunger wählen, heißt es in dem Dokument. Regierungstruppen und regierungstreue Milizen attackierten die Zivilbevölkerung und verübten systematisch Morde, Folter und Vergewaltigungen. Menschen verschwinden spurlos. Regierungsstreitkräfte haben Kriegsverbrechen begangen, Geiselnahmen und sexuelle Attacken organisiert, Kinder als Schutzschilde benutzt und Massaker begangen. Aleppo wurde durch eine Fassbombenkampagne terrorisiert, auch Brandbomben wurden eingesetzt. Auch die Gegenseite wird immer brutaler. Bewaffnete Gruppen würden außergerichtliche Exekutionen durchführen, foltern, Geiseln nehmen, Frauen vergewaltigen und Kinder rekrutieren, berichten die Autoren. Medizinisches Personal und Journalisten wurden attackiert. Autobomben verbreiten Angst und Schrecken. In Al-Raqqa werde systematisch gefoltert, auch Massaker habe es gegeben. Der Weltsicherheitsrat trage die Verantwortung, dass solche gravierenden Menschenrechtsverletzungen ungestraft blieben.
Und nun zu den weiteren Meldungen des Mittags mit Karin Britsch.
Die Schweiz legt einen Gebirgsausbildungskurs für russische Soldaten in Andermatt vorerst auf Eis als Reaktion auf die Ereignisse in der Ukraine. Dies bestätigt das Verteidigungsdepartement VBS gegenüber Radio SRF. Die Schweiz habe auf diplomatischem Weg Kontakt aufgenommen mit dem russischen Verteidigungsministerium. Der Kurs solle auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die Schweiz fühle sich in Zeiten internationaler Spannungen zu besonderer Zurückhaltung verpflichtet, so das VBS. Dieses Jahr hätten rund 40 Soldaten nach Andermatt reisen sollen. Zu viel bezahlte Krankenkassenprämien sollen teilweise an die Versicherten zurückerstattet werden, so will es nach dem Ständerat auch der Nationalrat. Von 1996 bis 2011 wurden in verschiedenen Kantonen zu hohe Krankenkassenprämien verlangt, um die Reserven zu erhöhen. In anderen Kantonen fiel die Reservebildung zu tief aus. An der Finanzierung sollen sich die Krankenkassen, der Bund und die Versicherten selber zu je einem Drittel beteiligen. Das Parlament verlangt, dass der Bundesrat beim geplanten Abbau bei der Armee die Bedürfnisse der Randregionen berücksichtigt. Der Ständerat hat eine Motion aus dem Nationalrat angenommen. Verteidigungsminister Ueli Maurer legte dar, er sei mit dieser Stoßrichtung einverstanden. Der Abbau erfolge bereits zu einem großen Teil in den städtischen Zentren. Eine Ausnahme sei das Wallis, das mit der Schließung des Militärflugplatzes Sitten stark betroffen sei. Hier werde mit dem Kanton nach Lösungen gesucht. Der Ständerat hält nichts davon, Schneesporttage für Schüler der Oberstufe mit Geldern des Bundes zu unterstützen. Er lehnt eine Motion diskussionslos ab. Diese hatte der Nationalrat noch knapp angenommen. Ein Schneesporttag sei nicht das geeignete Mittel zur Sportförderung, sagte Sportminister Ueli Maurer im Rat. Greenpeace-Aktivisten aus mehreren Ländern sind auf das Gelände des Atomkraftwerks Betznau vorgedrungen. Sie haben dort Spruchbänder mit der Aufschrift «Die End entrollt». Greenpeace fordert, dass die Anlage stillgelegt wird. Die Sicherheitsdefizite des AKW seien nicht zumutbar. Die Anlage ist 45 Jahre alt. Wie die Aktivisten auf das Gelände gelangen konnten, werde noch abgeklärt, sagte ein Sprecher der Betznau-Betreiberin AXPO. In Schweizer Flüssen hat es Pestizide in teilweise hoher Konzentration. Ein großer Teil der giftigen Stoffe komme von Pflanzenschutzmitteln, die mit dem Regenwasser in die Bäche und Flüsse gelangen, heißt es in einer Studie des Bundes. In den untersuchten Wasserproben wurden im Schnitt 40 unterschiedliche Stoffe gefunden. Bei mehr als 30 Substanzen wurde der Grenzwert überschritten. Problematisch ist gemäß den Forschern insbesondere die Kombination der verschiedenen Pestizide. In der Krise um die Ukraine schaltet die Diplomatie einen Gang höher. Die Außenminister Russlands und der USA, Lavrov und Kerry, werden am Nachmittag in Paris zusammenkommen. Russland fordert in der Ukraine eine Verfassungsreform, wie das Außenministerium in Moskau mitteilt. In dieser Reform müssten die Interessen des russischsprachigen Bevölkerungsteils stärker berücksichtigt werden. Jede dritte Frau in der EU hat seit ihrer Jugend körperliche oder sexuelle Gewalt erleben müssen. 5% von ihnen wurden vergewaltigt. Das zeigt eine Studie der EU-Agentur für Grundrechte. Befragt wurden 42.000 Frauen im Alter zwischen 18 und 74 Jahren aus allen EU-Ländern. Viele Befragte gaben an, von ihrem Partner bedrängt worden zu sein. Auch in sozialen Netzwerken werden der Studie zufolge immer mehr Frauen belästigt. Die italienische Wettbewerbsbehörde büßt die beiden Schweizer Pharmakonzerne Roche und Novartis mit insgesamt 182 Millionen Euro. Nach den Erkenntnissen der Behörde haben sich die Konzerne abgesprochen, um den Vertrieb des Augenheilmittels Lucentis zu fördern, obwohl es mit Avastin eine günstigere Alternative gebe. Lucentis koste pro Dose 900 Euro, Avastin etwa 80 Euro. Novartis und Roche wollen sich gegen den Entscheid wehren. Das günstigere Avastin sei ein Krebsmedikament und nicht für die Augen gedacht. Der Energiekonzern Alpiq meldet für das vergangene Jahr einen Gewinn von 18 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Verlust von gut 1 Milliarde Franken ausgewiesen. Der Umsatz ging deutlich zurück, er sank um ein Viertel auf 9,3 Milliarden Franken. Alpiq leidet nach eigenen Angaben unter einem schwierigen regulatorischen Umfeld und weiter gesunkenen Strompreisen. Das Wetter. Vielerorts ist es bewölkt, in den zentralen und östlichen Alpen regnet es etwas. In der Westschweiz und im Süden ist es oft sonnig. Morgen hört der Niederschlag überall auf. Die Temperatur steigt auf 5 bis 10 Grad. Im Tessin sind bis zu 16 Grad möglich.
So geht es im Rendezvous weiter. Berner müssen bezahlen, die Zürcherinnen können sich freuen. Der Krankenkassenkompromiss unter der Lupe. Sind Schweizer AKWs genügend gesichert, wenn Aktivisten aufs Gelände spazieren können? Sparen beim Italienischunterricht in der Aargauer Volksschule. Das gehe gar nicht, sagt der Lehrer.
Italienisch ist ganz wichtig, wenn wir diskutieren über den nationalen Zusammenhalt. Es reicht nicht einfach, Buongiorno und Buonasera zu sagen.
Für wie viel Italienisch muss in der Schweiz Platz sein? Dazu lernen wir den starken Mann an Chinas Spitze besser kennen und wir fragen, wie kann die EU die Frauen besser schützen? Zürcherinnen, Waadtländer, Genferinnen und Tessiner haben jahrelang zu viel bezahlt für die Krankenkasse. Profitiert haben am stärksten die Berner, aber auch Solothurnerinnen und Baselländer. Dieses Unrecht will das Parlament nun ausgleichen. Heute hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat einem Kompromiss zugestimmt. Dominik Meyer im Bundeshaus, bedeutet der Kompromiss jetzt, dass die einen jetzt nachzahlen müssen und die anderen mehr Geld bekommen?
Das ist so und abgerechnet wird über die Krankenkassenrechnung verteilt auf 3 Jahre. Wer nachzahlen muss, etwa eine Bernerin zum Beispiel, wird bis zu 50 Franken mehr auf dem Einzahlungsschein haben pro Jahr bei der Prämienrechnung. Und im Gegenzug wird es für Zürcher und Romo etwa Rabatte geben auf die Prämienrechnung. Die genauen Zahlen, die stehen noch nicht fest. Es wird einen Ausgleichstopf geben. Einzahlen werden dort auch der Bund und die Krankenkassen, je rund eine Viertelmilliarde. Offen ist noch, wann genau dieser Ausgleich startet. Möglich ist ein Beginn ab dem nächsten Jahr.
Die beiden Räte haben jahrelang um diesen Kompromiss gefeilscht. Die Politikerinnen und Politiker, sind sie jetzt alle glücklich?
Nein, fast im Gegenteil. Alle Seiten sind eigentlich unzufrieden, aber sie sind eben alle etwa gleich unzufrieden und das hat den Kompromiss möglich gemacht. Es ist so, dass es keine volle Gerechtigkeit geben wird. Wer zu viel Prämien bezahlt hat, erhält bei weitem nicht alles Geld zurück. Umgekehrt müssen die Profiteure der letzten Jahre nicht alles nachzahlen. Das ist ja eine Ungerechtigkeit, die zu reden gegeben hat. Und dann wird es auch sehr viele ungerechte Einzelfälle geben. Stellen wir uns vor, eine Zürcherin, die jetzt nach Bern zügelt, die wird als frischgebackene Bernerin nachzahlen müssen bei den Prämien, obwohl sie ja in Zürich jahrelang draufgelegt hat. Es bleiben also solche Ungerechtigkeiten, aber es ist ein Kompromiss und um diesen haben die Politiker jahrelang gefeilscht.
Nochmal zur Erinnerung, wie ist es schon wieder dazu gekommen, dass die einen zu viel und die anderen zu wenig Prämien gezahlt haben?
Ja, die früheren Gesundheitsminister, angesprochen sind hier vor allem Ruth Dreyfus und Pascal Gouchbin, haben über Jahre schlicht für manche Kantone zu tiefe Prämien bewilligt und so konnten sie politisch wenig populäre Prämienschübe auch verhindern. Die Kassen, die haben dann aber einfach zu tiefe Prämien im einen Kanton kompensiert mit zu hohen Prämien in anderen Kantonen. Das war die Hauptursache für das ganze Problem.
Wenn Sie sagen, das war das Problem, kann das in Zukunft also nicht mehr geschehen?
Die Politiker möchten es verhindern. Im Raum steht ein Automatismus. Zu viel oder zu wenig bezahlte Prämien würden dann Jahr für Jahr automatisch ausgeglichen. Nur der Bundesrat hat diese Idee verpackt in ein Gesetz, das aus anderen Gründen höchst umstritten ist im Parlament. Das Gesetz nimmt nämlich die Krankenkassen in anderen Punkten an die kürzere Leine. Das weckt Widerstand. Im Moment ist die Situation im Parlament blockiert und die Regelung für die Zukunft also ist im Moment noch völlig offen.
Danke ins Bundeshaus. Danke, Dominik Meyer. The End, das Ende, steht seit heute Morgen in riesigen Buchstaben am Reaktorgebäude des AKW Betznau. Rund 100 Greenpeace-Aktivisten sind kurz nach 7 Uhr auf das Kraftwerksgelände vorgedrungen. Sie fordern, dass das älteste Kernkraftwerk der Welt stillgelegt wird. Stellt sich die Frage, wie sicher ist ein Atomkraftwerk, wenn solche Protestaktionen überhaupt möglich sind? Max Ackermann.
Mit 45 Betriebsjahren ist Betznau eins der weltweit älteste Reaktor überhaupt. Alt aber sah heute Morgen auch der Werkschutz aus.
Es war sehr angenehm, dort hineinzukommen, ja.
Sagt Kaspar Schuler, Geschäftsleiter von Greenpeace Schweiz.
Unsere Aktivisten, es waren knapp 100 Leute, konnten praktisch ungehindert hineinspazieren.
Dort ging es Greenpeace darum, ein Zeichen zu setzen, die möglichst schnelle Stilllegung von Betznau zu fordern. Was aber, wenn statt friedlicher Demonstranten gefährliche Terroristen aufs AKW-Gelände marschiert werden? Keine Panik, heißt es bei der Betznau-Betreiberin Axpo. Die Greenpeace-Aktivisten seien nur in Zonen gelangt, die aus sicherheitstechnischer Sicht unbedenklich seien, versichert Axpo-Sprecher Tobias Kissner.
Also sie sind nicht in den eigentlichen Sicherheits- und Sicherungsbereich des Kernkraftwerks eingedrungen, wo man etwas hätte manipulieren können.
Von dem geht auch Sebastian Huber aus, der Sprecher des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorates ENSI.
Da gibt es ein ganzes Sicherheitsdispositiv, das dafür sorgt, dass die relevanten Sicherheitselemente oder die Elemente, die für die nukleare Sicherheit wichtig sind, dass die ausreichend geschützt sind.
Sicherung durch Schutz in die Tiefe, heißt das im Fachjargon. Ob dieser Schutz im aktuellen Fall genügend war, müsse noch abgeklärt werden. Bei der aargauischen Kantonspolizei betont Sprecher Roland Pfister, dass zusätzliche Sicherheitskräfte schnell und mit mehreren Dutzend Mann vor Ort waren.
Nach wenigen Minuten Minuten waren die ersten Polizeikräfte im Einsatz. Und auch die Betriebswache der Kernanlage war ja von Anbeginn aufmerksam und hat die Meldung sofort verbreitet.
Schnell war auch klar, dass die Demonstranten nichts Gefährliches im Sinn hatten und nur ihre Botschaft am Reaktorgebäude anbringen wollten. Im Moment nimmt die Polizei ihre Personalien auf, auch die von Marco Weber. Es wird wohl Strafen absetzen, aber mit monatelanger Haft wie letztes Jahr in Russland muss der im Moment wohl bekannteste Umweltaktivist sicher nicht rechnen.
Vergewaltigt vom Ehemann, geschlagen vom Freund, betatscht und erniedrigt vom Chef. In der vermeintlich zivilisierten EU haben 62 Millionen Frauen Gewalt erlebt. Das zeigt also die größte Erhebung weltweit. Die Gewalt ist nicht beschränkt auf die eigenen vier Wände oder die Arbeit. Frauen erfahren Gewalt schon als Kinder oder später auf der Straße, im Ausgang oder im Internet. Die Soziologin Rosalina Lacheva war beteiligt an der Studie. Ich konnte vor ein paar Minuten mit ihr sprechen und fragte sie: Frau Lacheva, 62 Millionen Frauen in der EU, die Gewalt erfahren haben in ihrem Leben. Wie überraschend ist die Zahl?
Die Zahl überrascht eigentlich nicht, sondern wir können sagen, dass diese Zahl einerseits eine Unterschätzung des Phänomens ist, weil viele Frauen nicht über ihre Gewalterfahrungen mit dritten Personen sprechen. Andererseits ist es erschreckend viel, wenn wir bedenken, das bedeutet, jede dritte Frau ist davon betroffen seit ihrem 15. Lebensjahr. Und gleichzeitig zeigt diese Zahl verglichen mit den offiziellen Statistiken, dass die offizielle Statistiken eigentlich eine Unterschätzung des globalen Phänomens von Gewalt gegen Frauen ist.
Die Interviews wurden geführt von Frauen, das heißt in einem Klima des Vertrauens. Und da ist herausgekommen, dass die Frauen am häufigsten Gewalt in der Partnerschaft erleben. Da ist es jede fünfte Frau. Diese Frauen sagen selbst, dass sie gleichzeitig die schlimmsten Fälle nicht melden würden. Kann das heißen, dass die Zahlen zur häuslichen Gewalt eigentlich noch viel höher sind?
Das ist richtig und das gilt vor allem für EU-Staaten, wo Gewalt gegen Frauen immer noch als ein privates und persönliches Problem behandelt wird und nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird, nicht als Problem, wo der Staat eigentlich eingreifen muss.
Erstaunlich ist ja, wenn man diese Zahlen anschaut, dass die Lage punkto Gewalt gegenüber Frauen ausgerechnet in Nordeuropa am schlimmsten zu sein scheint. Wie deuten Sie das?
Zu prüfen ist der Aspekt, inwieweit es kulturell akzeptabel ist, mit anderen Personen, auch mit Interviewerinnen in einer Befragung über Gewalterfahrungen von Frauen zu sprechen. Dass die Gleichstellung der Geschlechter könnte zu höherer Bereitschaft führen, Fälle von Gewalt gegen Frauen zu berichten. Fälle von Gewalt gegen Frauen werden in Gesellschaften mit besserer Gleichstellung, mit größerer Wahrscheinlichkeit offen angesprochen und hinterfragt als in Ländern, wo dies nicht der Fall ist.
Wenn wir jetzt schauen, was zu tun ist, bedeutet das dann, dass man in den osteuropäischen EU-Ländern dringend etwas tun sollte?
Das Minimum sollte für die Staaten sein, ihre Rechtsvorschriften zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Gewalt gegen Frauen eigentlich, dass ihre Gesetze in Einklang mit der Konvention eigentlich und der Richtlinie stehen.
Also im Prinzip kann man sagen, dass das Ziel ist, dass alle EU-Staaten in ihren Rechtsformen den Schutz vor Frauen in den Gesetzen verankert haben.
Genau. Und weiterhin, es gibt natürlich andere Maßnahmen, die notwendig wären, da Frauen nicht nur zu Hause Gewalt erfahren, sondern auch am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit und im Internet. Es wäre wichtig, die EU und die zuständigen nationalen Stellen Maßnahmen zu prüfen, mit denen gegen jede Form von Gewalt gegen Frauen, unabhängig davon, wo diese stattfindet, vorgegangen wird.
Sagt die Soziologin Rosalina Lacheva, die an der EU-Umfrage beteiligt war und sie ausgewertet hat. Gouverneur der drei Feuer lautet sein Spitzname. Li Keqiang ist Ministerpräsident Chinas und heute hat er seinen großen Auftritt zu Beginn des Nationalen Volkskongresses. Wer ist dieser Mann, der als weltgewandter Wirtschaftsfachmann gilt und die Geschicke Chinas lenkt? Urs Morf mit einem Porträt.
Von seinem Naturell her ist Ministerpräsident Li Keqiang ein leutseliger Mann. Gern versucht er seine Gegenüber mit einem gewinnenden Lächeln unter der riesigen Brille und einem Spruch für sich einzunehmen. So beispielsweise, als er im Spätfrühling 2012, damals noch Vizeministerpräsident, aber bereits der designierte nächste Regierungschef, ein Entwicklungsforum eröffnete. Gestern Nacht hat es in Peking endlich zum ersten Mal richtig geschneit. Das ist doch ein gutes Vorzeichen für unsere Konferenz, fing er da seine Rede an und erntete dafür von den ausländischen Unternehmern und Wirtschaftsexperten prompt das erwünschte Lachen. Doch manchmal muss der bisher erste studierte Ökonom, der in China zum Amt des Regierungschefs aufgestiegen ist, auch auf Scherze verzichten. Als Li vor Jahresfrist, soeben offiziell zum Ministerpräsidenten ernannt, vor den Medien trat, wurde er ernst. Die Regierung muss endlich mehr Entscheidungen den Kräften des Markts überlassen. Was wir planen, ist eine selbst ausgelöste Revolution. Sie wird schmerzen, aber sie ist notwendig und sie ist das, was das Volk will. Darum werden wir die nötigen Opfer auf uns nehmen. Li Keqiang wollte also den Einfluss des Staates auf die Wirtschaft beschneiden. Sehr weit ist Ministerpräsident Li mit seinen Reformvorhaben aber nicht gekommen. Deshalb ist ihm heute bei der Eröffnung der Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses das Lachen vergangen. Die Reformen seien an einem kritischen Punkt angekommen. Um weiterzukommen, müsse man veraltete geistige Fesseln ablegen. Und um zu zeigen, wie dramatisch die Lage sei, griff er zu einem traditionellen chinesischen Sprichwort. Dazu braucht es Härte, so viel Härte wie ein Mann, den eine Schlange in die Hand gebissen hat und der nun seinen Arm abhacken muss, um zu verhindern, dass das Gift den ganzen Körper zerstört. Ministerpräsident Li machte heute auch sehr deutlich, wo er die Kräfte verortet, die seine bisherigen Reformanstrengungen gebremst und blockiert haben, nämlich bei den Staatsmonopolen. Jene, die seit den Reformen in den 1990er Jahren noch übrig geblieben sind. Wir werden privatem Kapital, also nichtstaatlichen Unternehmen, Zugang verschaffen zu Bereichen, die bisher den Staatsmonopolen vorbehalten waren, also im Bankwesen, im Erdöl- und Stromsektor, bei den Bahnen und bei der Telekommunikation. Und beim gesamten Finanzsektor werden wir die dringend nötigen Reformen einleiten. Das sind forsche Töne und forsche Pläne. Immerhin sind die Vorhaben von Chinas neuer Führungsspitze seit letztem Herbst auch von der herrschenden Kommunistischen Partei offiziell abgesegnet. Dennoch werden die Staatsmonopole ihre Privilegien auch weiterhin nicht kampflos aufgeben. Bis der einstige Dauerlächler Li Keqiang zu seiner Leutseligkeit zurückfinden kann, hat er noch einen harten Brocken Arbeit vor sich.
Rendezvous, wir kommen zur Sprachenvielfalt in der Schweiz. Landauf, Landab wird gespart, auch im Kanton Aargau. Die Frage ist überall die gleiche, wo soll man sparen? Die Aargauer Regierung schlägt unter anderem vor, beim Italienischunterricht an den Volksschulen zu sparen. Der soll halbiert werden. Die Regierung hat damit in ein Wespennest gestochen. Mario Gutknecht.
Italienischlehrer Hans-Paul Müller kämpft. Er kämpft für sein Fach, fürs Italienisch. Er will nicht einfach hinnehmen, dass die Aargauer Schüler nur noch in der letzten Klasse Italienisch lernen können, statt in den letzten 2 Jahren der Oberstufe, wie es heute der Fall ist. Dabei gehe es ihm nicht nur um den eigenen Arbeitsplatz.
Ich denke, es ist ganz wichtig, gerade auch für den nationalen Zusammenhalt, dass die Menschen jenseits der Alpen merken, dass wir mindestens mit dem Wahl- und Freifach Italienisch auch uns da beteiligen am Zusammenhalt der Schweiz.
Hans-Paul Müller will also ein Zeichen setzen für das Tessin. Er und seine Mitstreiter haben deshalb eine Petition für mehr Italienisch an der Oberstufe lanciert. Das Echo sei sehr groß gewesen.
Wir wurden wirklich überrascht. Wir haben über 8000 Unterschriften zusammengebracht. Wir haben mit deutlich weniger gerechnet. Kanton Tessin hat sehr viele beigetragen, aber auch sonst aus der ganzen Schweiz und ein paar tausend auch aus dem Aargau.
Gestern haben sie die Unterschriften der Aargauer Regierung übergeben. Staatsschreiber Peter Grünenfelder nahm sie in Empfang. Es überrascht ihn nicht, dass der Abbau des Italienischunterrichts so emotional diskutiert wird.
Ja, ich war in meiner frühen Berufstätigkeit war ich persönlicher Berater des damaligen Zürcher Bildungsdirektors Ernst Buschor und er hat Frühenglisch eingeführt. Das hat zu heftigsten Reaktionen in der Romandie geführt. Ich glaube, jedes Mal, wenn man die Sprachenfrage tangiert, auch jetzt bei einer leichten Sparmaßnahme, wie hier von der Aargauer Regierung vorgeschlagen, dass das zu heftigen, auch öffentlichen Diskussionen führt.
Die Aargauer Regierung hat also mit Protesten gerechnet. Trotzdem habe man sich entschieden, den Sparvorschlag zu präsentieren.
Bei diesem Vorschlag, im Wahlfreifach Italienisch zu reduzieren, gehen wir auf das Niveau der Nachbarkantone. Unter anderem hat Zürich, Luzern, Basel, Land genau das gleiche Freifachangebot im Italienisch, wie wir es jetzt auch vorhaben. Also es ist nicht eine Reduktion, wie wir keine anderen Kantone kennen, sondern letztlich eine Angleichung an die Verhältnisse auch in anderen Kantonen.
Ob die Aargauer Regierung am Abbau des Italienischunterrichts festhält und den Vorschlag auch ins Parlament bringt, ist noch offen. Zuerst wolle man die Reaktionen auswerten. Dazu gehören nicht nur die Petition, sondern auch zwei offizielle Schreiben der Tessiner und Bündner Regierungen. Beide fordern den Aargau auf, den Italienischunterricht nicht zusammen zu streichen.
Das Tessin hat seit Flavio Cotti keinen Bundesrat mehr. Ansagen in Zügen sind höchstens auf Französisch, aber kaum auf Italienisch. Und jetzt also das, der Kanton Aargau will sparen beim Italienisch. Alexander Grass in Lugano, ich nehme an, dass die Reaktion im Tessin auf diesen Sparvorschlag im Kanton Aargau eher heftig war.
Ja, die Sprachenfrage, die ist ein Dauerthema im Kanton Tessin und auch in Graubünden. So hat das Radio der italienischsprachigen Schweiz gestern live berichtet aus dem Kanton Aargau. Exponenten aus den Tessiner Schulwesen haben sich zu Wort gemeldet. Die haben gesagt, diese Petition, das sei ein Signal an die ganze Schweiz zur Verteidigung der italienischen Sprache.
In der Deutschschweiz steht es schon ums Französisch schlecht. Stimmt da der Eindruck, dass Sie in der Deutschschweiz noch weniger Italienisch können?
Ja, die Zahlen sind klar. In fast 30 Jahren ist die Anzahl Italienisch Sprechender in der Deutschschweiz von 700.000 auf 200.000 Menschen geschrumpft. Ein wichtiger Grund ist natürlich die Rückkehr der italienischen Arbeitsemigranten, aber eben auch die kantonale Sprach- und Schulpolitik ist da mitschuldig. Das Frühenglisch verdrängt de facto das Italienisch. Die Zahl der Italienisch-Einsteiger hat sich zum Teil halbiert.
Wenn wir gleich bei den Zahlen sind, wie viele Schüler wollen denn heute überhaupt noch Italienisch lernen?
Ja, das ist von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich. Die Zahlen sind auch kaum vergleichbar. Es gibt aber einen Bericht einer Arbeitsgruppe zuhanden der Eidgenössischen Maturitätskommission, der ist 3 Monate alt. Da steht, dass Italienisch als Grundlagenfach werde nur noch an 54% der Gymnasien in der deutschen Schweiz angeboten und höhere in 97% in der Westschweiz. Das Fazit, die Deutschschweiz hat ein Problem mit der dritten Landessprache Italienisch. Zwingen kann man natürlich die Schüler nicht, ein solches Angebot anzunehmen, aber dort, wo es besteht, wird das Angebot angenommen. Wichtig sind eben die Rahmenbedingungen, also gute Stundenplanlagen oder auch, dass aufwendige Schulhauswechsel vermieden werden.
Wir haben vorhin im Bericht diesen Lehrer gehört, der sagt, Italienisch sei wichtig für den Zusammenhalt der Schweiz. Müsste man von dieser Idee her nicht Italienisch zum Pflichtfach machen?
Ja, natürlich. Das Argument wäre, dass die Krise der italienischen Sprache in der Schweiz auch eine Krise der mehrsprachigen Schweiz ist. Die mehrsprachige Schweiz wird ja als Modell immer verkauft, auch im Ausland. In Wahrheit ist es ein Problemfall. Das betrifft die Bundesverwaltung, das betrifft aber auch Medienbetriebe zum Beispiel. Und wenn italienischsprachige Presse nicht gelesen wird in Bern, weil es eben immer weniger Mitarbeitende gibt, die diese Sprache beherrschen, dann entfernt sich der italienischsprachige Landesteil immer mehr aus der politischen Debatte. Und was auch noch gesagt werden muss, es wird bei der Schulsprachwahl immer diese Nutzenüberlegung ins Feld geführt. Das soll für Spanisch, Russisch, Chinesisch sprechen. Fakt ist, Italien ist bei Import und Export zweit- und drittwichtigster Handelspartner der Schweiz. Am Arbeitsmarkt ist Italienisch viel stärker gefragt als eben diese Exotensprachen wie Arabisch, Russisch oder Chinesisch.
Zum Schluss ganz kurz, Alexander Grass, was kann man denn tun, um Italienisch doch noch in der Schweiz zu behalten?
Ja, Zwang bringt nichts. Es gibt aber interessante Experimente, zum Beispiel Intensivwochen am Nationalen Sportzentrum in Tenero. Da gibt es einen Crashkurs, kaum Grammatik in Italienisch, aber viel Kommunikation über die Lieblingsthemen der Schüler, also Skateboard, Freundschaften, Freizeit. Das funktioniert. Man sieht, wenn die Angebote attraktiv sind, dann funktioniert es mit der italienischen Sprache.
Besten Dank für die Ideen und die Einschätzungen, Alexander Grass aus Lugano. Und jetzt ist es eins und damit Zeit fürs Tagesgespräch über ein Ärgernis. Hohe Mieten, sie sind in 10 Jahren um 20% gestiegen und auch die Immobilienpreise klettern in fantastische Höhen. Zum Schweizer Immobilienmarkt gleich mehr nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Karin Britsch.
In Syrien lebt mehr als eine Viertelmillion Menschen in Ortschaften und Quartieren, die andauernd belagert und beschossen werden. Auch verweigern die Kriegsparteien den Eingeschlossenen humanitäre Hilfe, Nahrung und medizinische Versorgung. Das zeigt ein Bericht der UNO. Die Schweiz legt einen Gebirgsausbildungskurs für russische Soldaten in Andermatt vorerst auf Eis. Damit reagiert das Verteidigungsdepartement auf die Ereignisse in der Ukraine. Zu viel bezahlte Krankenkassenprämien sollen den Versicherten teilweise zurückerstattet werden. Von 1996 bis 2011 wurden in verschiedenen Kantonen zu hohe Krankenkassenprämien verlangt, um die Reserven zu erhöhen. In anderen Kantonen fiel die Reservebildung zu gering aus.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.